Dieser Vortrag soll zur Befriedung unter Christen und unter Bibelauslegern beitragen. Ich habe ihn unter zwei Teile gestellt, den ersten Teil schon ausgeführt. Ich werde aber, weil viele noch dazugekommen sind, auch einiges nochmal wiederholen. Und zwar das Thema: Prophetie hat mehrere Erfüllungsstufen. Prophetie erfüllt sich oftmals mehrfach, nicht nur einmal. Es gibt so viel Streit und so viele Diskussionen, weil viele Christen und viele Bibelausleger oft nur die eine Seite sehen, die eine Erfüllungsstufe. Aber wenn wir biblisch denken, hebräisch denken und nicht griechisch-analytisch, sondern hebräisch-synthetisch, dann erkennen wir, dass das alles eine Einheit ist und dass Gott oft auf vielerlei Weise von vielen Aspekten her etwas uns wiedergibt, was letztendlich doch eine Einheit ist. Um das einfacher zu sagen, in der Bibel gibt es keine Widersprüche, sondern nur Ergänzungen. Es ist das Prinzip der Komplementarität. So wie es auch in der Physik die Wellen und die Teilchen gibt, wo man auch sagt, verschiedene Anschauungsweisen des Lichts, ich bin jetzt kein Physiker, aber da sagt man auch komplementäres Denken. Hat sich schon mal jemand gefragt, warum wir vier Evangelien haben und nicht nur eines? Nun, jeder dieser Autoren, Apostel oder Apostelschüler, gibt eben seinen Aspekt wieder, den ihm der Geist Gottes offenbart hat, und das ergänzt sich dann mit den anderen Evangelien zusammen. Die Krönung dann praktisch im Johannesevangelium, wo dann nochmal ganz besonders eine Tiefenschau des Messias uns gegeben wird. Dann werden in den Evangelien zum Beispiel auch zwei Speisungswunderberichte gebracht. Einmal werden 4000 Menschen gespeist, einmal 5000 vom Herrn. Bibelkritiker sagen, das ist ein Widerspruch. Da seht ihr es ja, mal 4000, mal 5000, also irgendeine Zahl stimmt hier nicht. Aber in Wirklichkeit waren es natürlich zwei Speisungswunder, mindestens zwei. Der Herr hat sicher noch viel mehr Wunder getan. Und im Johannesevangelium wird auch ausdrücklich mal gesagt, dass er einmal 4000, einmal 5000 gespeist hat. Also keine Widersprüche, sondern Ergänzungen. Und so ist es auch in der Prophetie. Es gibt in der Prophetie verschiedene Erfüllungsebenen. Nicht bei allen prophetischen Aussagen gibt es mehrere Erfüllungen, aber doch bei vielen. Einige Beispiele habe ich schon im ersten Teil genannt, wiederhole ich jetzt nochmal wegen der hinzugekommenen, und auch weitere Beispiele dann heute. Es wird ein bisschen länger werden. Zunächst einmal, wenn wir den Herrn Jesus selber betrachten, sehen wir, dass er verschiedene Titel trägt. Einmal Gottessohn, einmal Menschensohn. Auch das ist kein Widerspruch. Menschensohn betont seine menschliche Seite von Maria her, als Mensch geboren. Gottessohn die göttliche Seite durch den Heiligen Geist gezeugt. Und Menschensohn drückt aber zugleich auch die Herrschaft des kommenden Messias gemäß Daniel Kapitel 7. Genauso gibt es vier Advente oder vier Ankünfte des Herrn Jesus. Zunächst mal im Stall von Bethlehem, dann das zweite in unserem Herzen, das dritte dann zur Entrückung der Gemeinde und die vierte Ankunft ist die sichtbare Wiederkunft auf der Erde. Und die Endzeitrede des Herrn in Matthäus 24, 25, Parallelen, auch da gibt es verschiedene Erfüllungsebenen. Nicht alles hat sich im ersten Jahrhundert erfüllt, aber manches. Die Eroberung Jerusalems, dass kein Stein des Tempels auf dem anderen geblieben ist. Aber anderes erfüllt sich in der gesamten Geschichte der Gemeinde Jesu und vor allem auch in der Endzeit. Wir sehen wieder die Entstehung des Staates Israel. Wir sehen die Völker, die rundum sich gegen Israel aufmachen, vor allem eben diese islamisch geprägten Nationen und diese Feindschaft gegen die Juden. Das nimmt auch gerade am Ende der Tage wieder zu. Und viele andere Endzeitzeichen, über die wir ja hier bei dieser Endzeitkonferenz schon oft gesprochen haben. Ich freue mich übrigens, dass wir jetzt schon die 12. Endzeitkonferenz Süd in Bad Teinach miteinander, ja, soll ich sagen, feiern dürfen. Ja, es ist trotzdem immer ein Grund zur Freude, denn für uns Christen gilt inmitten der Endzeitereignisse, wenn ihr seht, dass das zu geschehen beginnt, dann erhebt eure Häupter und seht, dass sich eure Erlösung naht. Wir haben keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Es ist ein fröhlicher Anlass, denn wir sehen, dass der Herr bald kommt und wir sollen bereit sein, so wie die klugen Jungfrauen, die genügend Öl in ihren Lampen hatten, um dem Herrn entgegenzugehen. Wir haben auch schon gehört vom Gräuel der Verwüstung. Dieser Gräuel der Verwüstung auf dem Tempelplatz in Jerusalem, den gibt es mindestens drei- oder vierfach. Beim Propheten Daniel war er schon vorausgesagt. In Daniel Kapitel 11, Vers 31. Und der Herr Jesus hat es aufgegriffen in der Endzeitrede, die uns in Matthäus 24 wiedergegeben ist. Und dieser Gräuel, erste Erfüllung, war sicherlich zur Zeit von der Syrer, Antiochos Epiphanias IV, 168 vor Christus. Dann die zweite Erfüllung, nachdem die Römer Jerusalem und den Tempel erobert hatten und zerstört hatten. Dann hatten sie ja später einen Jupiter-Tempel auf dem Platz errichtet, wo früher das Heiligtum Gottes stand. Und die dritte Erfüllung ist, so denke ich, auch jetzt diese islamischen Heiligtümer, Felsenturm und Al-Aqsa-Moschee. Und vielleicht wird es noch eine vierte Stufe geben, wenn ein antichristlicher Tempel dort stehen könnte, je nachdem, wie man 2. Thessalonicher 2 auslegt, auf die Gemeinde oder buchstäblich auf einen Tempel. Jedenfalls das Tempelinstitut in Jerusalem hat schon alle Einrichtungsgegenstände bis hin zur roten Kuh vorbereitet, um den Tempelopferdienst wieder in Gang zu bringen. Und in Propheten Hesekiel ab Kapitel 40 wird ein Tempel beschrieben, wie es ihn noch nie gegeben hat. Allerdings wird das der Tempel im tausendjährigen Reich sein. Aber es mag sein, dass auch der Antichrist vorher noch so etwas Ähnliches errichten wird. Oder anknüpft an diese islamischen Heiligtümer. Da gibt es verschiedene Auslegungen. Dann haben wir auch Gog und Magog betrachtet. Auch hier sehe ich persönlich 2 oder mindestens 2 Erfüllungsebenen, nämlich einmal vor dem tausendjährigen Reich, was dann verschmilzt mit der Schlacht von Harmageddon, und dann einmal nach dem tausendjährigen Reich, wo dann dieser letzte Aufstand ist, wo Satan nochmal losgelassen wird, um die Völker zu verführen, und wo sich dann zeigt, wer wirklich dem Herrn Jesus die Treue hält und wer nicht. Diese letzte Prüfungszeit nach dem tausendjährigen Friedensreich. Auch nochmal Gog und Magog, aber dann auch in weltweitem Maßstab, nicht nur von Norden kommend, sondern auf den allen 4 Enden der Erde, wird in Offenbarung 20 beschrieben. Wir haben auch bereits betrachtet, Hesekiel 28, Satan und der König von Tyrus. Wir haben gesehen, dass der König von Tyrus ein Typos ist, hier auch für Satan, dieser Cherub, der sich erhoben hat und dann herabgestoßen wurde und unter dem Gericht Gottes steht. Ein Bild für den Satan und gleichzeitig aber auch dieser irdische König, der auch gestürzt wurde. Wir haben auch schon betrachtet Joel 3, die Ausgießung des Geistes Gottes. Da ist manches schon eingetroffen an Pfingsten, als die Jünger vom Geist Gottes erfüllt wurden und der Apostel Petrus die Pfingstrede gehalten hat. Sie haben dann übernatürliche Gaben bekommen, auch dieses biblische Sprachenreden im Unterschied zum okkulten Sprachenreden, was heute sehr verbreitet ist. Und hat sich aber noch nicht alles erfüllt, zum Beispiel Blut und Feuer, Rauchsäulen, die Verwandlung der Sonne in Finsternis und so weiter, was in Joel 3 steht, das wird sich noch zukünftig erfüllen. Und ich denke, wenn der Herr wiederkommt und sein tausendjähriges Reich aufrichtet. Und wir haben abschließend betrachtet, im ersten Teil, die 2 Reiter auf dem weißen Pferd in der Offenbarung und haben festgestellt, der erste Reiter in Offenbarung 6, das ist nicht Christus, sondern die satanische Nachahmung, der Antichrist, mit dem dann genau die gleiche Gerichtsfolge beginnt wie in der Endzeitrede Matthäus 24, nämlich falsche Christusse, Kriege, Hungersnöte und Tod. Diese Reiterfolge, das entspricht genau dem, was auch in Offenbarung 6 steht, dieser Abfolge. Und deshalb kann das nicht Christus sein, sondern die satanische Imitation. Während in Offenbarung 19 dann Jesus wirklich als der Sieger erscheint über alle antichristlichen Mächte. Ja, soweit. Jetzt werden wir heute, so der Herr will, und er uns Weisheit schenkt, betrachten die Frage, wie steht es mit Israel und der Gemeinde? Hat die Gemeinde Israel für alle Zeiten ersetzt, die sogenannte Ersatztheologie? Oder gibt es da auch verschiedene Erfüllungsstufen, dass Israel doch wieder am Ende eingesetzt wird? Ja, sehr spannende und umstrittene Frage. Dann auch die Frage, wer ist die Sonnenfrau in Offenbarung 12? Dann die Wunde des Tieres aus dem Meer. Gibt es da auch verschiedene Erfüllungsmöglichkeiten? Und auch bezüglich Babylon. Gibt es Babylon nur einmal oder mehrfach? Dann auch der Tag des Herrn. Ist das ein einziger Tag oder ein Zeitraum? Und dann die verschiedenen Bündnisse, die sich noch nicht alle ganz erfüllt haben. Etwa der Abrahamsbund und der Davidsbund. Steht da noch etwas aus, was sich noch erfüllen muss? Und abschließend dann auch die Frage, erster und zweiter Tod, erste und zweite Auferstehung, der Strom des Lebens aus dem Tempel und schließlich Preisgericht und Verdammungsgericht. Also ihr seht, wir haben volles Programm. Jedes dieser Themen würde allein schon mindestens einen Tag füllen. Aber deshalb möchte ich so ein paar Streiflichter, wenn ich es in diesen ein, zwei, drei Stunden, wie viel Zeit gibt denn hier? Also ich denke so 1 bis 1,5 Stunden. Das sind ja noch frisch. Ja. Nun, wie ist es mit Israel und der Gemeinde? Nun klar, im Alten Bund, da war Israel das auserwählte Volk. Und jetzt gibt es aber auch den Neuen Bund, der ja schon im Alten Bund vorausgesagt ist, wo es nicht mehr um die Beschneidung der Vorhaut bei den Männern geht als Bundeszeichen, sondern um die Beschneidung des Herzens. Wenn wir etwa den Galaterbrief lesen, ja, ein Mahnruf, wer sich jetzt äußerlich beschneiden lässt und meint, er muss das tun, um gerettet zu werden, der, ja, ich sage mal, der verrät Christus und sein Erlösungswerk. Der fällt zurück in den Alten Bund, in die Gesetzlichkeit aus Werken, die nicht retten können. Es gibt auch das Gesetz des Glaubens, das ist was anderes als das Gesetz der Werke. Aber der Galaterbrief warnt vor diesem Gesetz der Werke, die als Erlösungsweg gesehen werden von manchen. Ja, also wir leben wirklich im Neuen Bund. Und da ist auch die Rede, entweder zum Beispiel in Galaterbrief Kapitel 6, vom Israel Gottes, das seid ihr. Und das auch an die Galater geschrieben, wobei manche sagen, das sind die Juden wieder bei den Galatern, da gibt es also auch unterschiedliche Deutungen. Nun jedenfalls, wir werden heute noch sehen, dass es auch hier verschiedene Erfüllungsstufen gibt. Und ich sehe so, dass als der Messias kam, die Voraussagen erfüllt wurden, dass Jesus als der Messias gekommen ist für alle Menschen aus Israel und den Nationen. Das wird im Epheserbrief Kapitel 2 deutlich, wo gesagt wird, er ist unser Friede. Er hat aus beiden eines gemacht. Der Zaun der Feindschaft ist abgerissen zwischen denen aus Israel und denen aus Nationen. Jetzt sind wir eins in Jesus Christus. Also da ist nicht mehr Jude noch Grieche, nicht mehr Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau. In Christus haben wir alle die Erlösung, wenn wir seine Kinder sind. Das heißt nicht, dass die Unterschiede aber aufgehoben sind. Es gibt immer noch Menschen, die vom Volk her Juden sind, die dort geboren sind oder wir aus den Germanen oder wo auch immer. Das bleibt natürlich bestehen, genauso wie Mann und Frau in ihrer Geschlechtlichkeit und Unterschiedlichkeit bestehen bleiben. Die Schöpfungsordnung ist nicht aufgehoben, die Volksgrenzen auch nicht wirklich aufgehoben. Und also es bleiben Unterschiede zwischen uns Menschen. Aber in Christus, was die Erlösung angeht, was die himmlische Herrlichkeit angeht, alle, die den Herrn Jesus lieb haben, in ihr Herz aufgenommen haben, die geistliche Bekehrung und Wiedergeburt erlebt haben, die haben den Platz im Himmel. Da ist kein Unterschied. Ja, egal wie alt, wie jung, Mann oder Frau, Jude oder Grieche oder was auch immer wir sind. Und nun ist also in Christus der neue Bund eingetreten, die Beschneidung des Herzens. Wir müssen nicht mehr unsere Vorhaut beschneiden lassen, sonst fallen wir zurück. Es gibt natürlich gesundheitliche Gründe, ist was anderes, aber ich sage mal, aus Glaubensgründen sollte das nicht sein, dass man denkt, man müsste wieder in den alten Bund zurückgehen. Aber die Frage ist ja, hat Gott nun sein altes Bundesvolk Israel für alle Zeit beiseite gesetzt? Gibt es da gar keine Prophezeiungen bezüglich Israel? Also ich war mal ein paar Jahre in einer Gemeinde, die hängen so ein bisschen zusammen mit den Gemeinden Gottes, dieser Heiligungsrichtung, die haben viel Gutes, betonen die Heiligung des Lebens. Aber ich will mal so sagen, wir haben irgendwann gemerkt, diese lieben Geschwister, die sind irgendwie prophetieblind. Ja? Die haben keine richtige Endzeitsicht gehabt und haben gesagt, das sei alles nur symbolisch. Und Israel hat keine Verheißung mehr für die Endzeit. Wir sind Zion, die singen dann auch aus Zions Wahrheitsliedern und sagen, wir sind jetzt das neue Israel. Und ihr wisst ja, das ist nicht nur, sind nicht nur Gemeinden Gottes einige, die das vertreten, sondern auch die katholische Kirche, das ganze Priestertum, sie haben den ganzen Priesterdienst übernommen, aber auch im evangelischen Bereich, in evangelischen Kirchen, auch in vielen Freikirchen, lutherischen, calvinistischen Kirchen. Man findet ja praktisch fast überall diese sogenannte Ersatztheologie oder Substitutionslehre. Wir sind jetzt Israel. Israel als Volk, als Nation hat keinerlei Bedeutung mehr. Ich frage euch jetzt einfach mal, seht ihr das auch so? Also gibt es da keine prophetischen Aussagen, die sich vielleicht noch nicht erfüllt haben, die sie noch erfüllen müssen? Das ist jetzt die Frage. Gibt es noch solche prophetischen Aussagen? Und ich denke, die gibt es in großer, großer Zahl im Alten Testament. Die kann ich jetzt gar nicht alle vorlesen, aber auch im Neuen Testament. Wenn wir nur mal eine Stelle aufschlagen, sehr bekannt, was könnte das wohl sein im Neuen Testament? Fachleute hier. Römerbrief, ja, Kapitel 9 bis 11. Das ist ja ganz zentral zu dieser Frage, Israel und die Gemeinde. Hat Gott, ich fasse jetzt mal nur zusammen, ich kann jetzt nicht die ganzen drei Kapitel lesen, hat Gott sein Volk verstoßen, haben sie keine Hoffnung mehr? Ja, natürlich, sie brauchen auch Jesus Christus, das ist ganz klar. Der Apostel Paulus schreibt, ich bin ein Schuldner der Juden und der Griechen. Und der Herr Jesus selber sagt, keiner kommt zum Vater außer durch mich. Also natürlich auch Mission unter jüdischen Menschen ist nicht verboten, ist sogar notwendig, damit auch sie ihren Messias, der ja aus den Juden kommt, das Heil kommt von den Juden, erkennen und annehmen. Natürlich, wir als Deutschen, wir sollten in aller Liebe und Demut dieses bezeugen durch unsere Vergangenheit. Das ist was anderes, aber wir sind es ihnen auch schuldig, aus Liebe, aus dieser Retterliebe heraus. Und dann lesen wir in Römer 9 bis 11, dass eben das bestehen bleibt, dieser Vorsatz, den Gott hat. Und gehen wir mal gleich zu Kapitel 11. Ab Vers 11, Kapitel 11, ab Vers 11 kann man sich gut merken, 11, 11, ja. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, den Nationen. Also auch wir, ich denke, wer jetzt nicht jüdischer Abstammung ist, wir sind alle aus den Nationen, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Menschen aus Israel, der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle. Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Und dann kommt dieses Bild vom Ölbaum, dass wir aus der Nation aufgepfropft sind. Aber nicht wir tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich, steht hier. Und praktisch, das gilt immer noch auch für Israel, dass diese Wurzel noch da ist. Die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. Und jetzt kommt Vers 23, den haben wir hier zu dieser Frage dick unterstrichen. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Und dann Vers 25, ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst sehr klug haltet. Israel ist zum Teil, ist immer nur der Teil, es bleibt immer ein Überrest auch, zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden oder aus den Nationen Geretteten eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen. Also wir sehen, Gott schreibt auch immer noch mit Israel Heilsgeschichte, aber sie brauchen Jesus Christus. Und nun gibt es ja zum Beispiel Bundesverheißungen im Alten Testament, die nur zum Teil bisher erfüllt sind. Und sind wir überzeugt, dass Gott sein ganzes Wort erfüllen wird? Er macht ja nicht nur eine Teilerfüllung. Das möchte ich jetzt schon mal gleich vorwegnehmen. Und zwar der Abrahamsbund und der Davidsbund. Entschuldigung. Also nochmal, Bundesverheißungen für Israel, die noch nicht erfüllt oder noch nicht ganz erfüllt sind. Lesen wir zum Beispiel mal 1. Mose 15, ab Vers 18. Da steht, an jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Und dann folgt die Aufzählung der dort lebenden Völker. Und das heißt, dass Israel bis zum Iran-Irak-Gebiet reichen wird. War das schon mal so? Ich wüsste jetzt nicht aus der Geschichte. Das heißt, es hat sich noch nicht so erfüllt. Also muss sich noch erfüllen. Und ich denke, es wird im tausendjährigen Reich wohl sein, ja? Dass das dann bis zum Euphrat reichen wird. Viel größeres Gebiet als jetzt. Genauso der Davidsbund. Das ist auch eine mehrschichtige Erfüllung, sehr interessant. In 1. Chronik 17, ab Vers 10. Ich werde alle deine Feinde demütigen und ich verkündige dir, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, das sagt also Gott zu David durch den Propheten Nathan, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird. Und ich werde sein Königtum befestigen, der wird mir ein Haus bauen. Wer war das? Salomo, ja, das ist Salomo. Die erste Erfüllung, direkt beim Nachkommen. Aber dann geht die Prophetie weiter und deshalb rede ich von mehrstufiger Erfüllung. Und dann heißt, und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen. Und da geht der Blick über Salomo hinaus auf den Messias, der ewig herrschen wird, der zur Rechten Gottes des Vaters sitzt. Im tausendjährigen Reich von Jerusalem aus regiert und dann in Ewigkeit das Lamm, das zur Rechten des Vaters sitzt. Ja, und dann heißt ja auch in der Ölbergrede, wenn der Feigenbaum wieder grünt, dann wisst, dass die Zeit nahe ist, ja, wenn sich das alles erfüllt. Und wir sehen ja, dass Israel wieder zurückgekehrt ist und dass die Völker ringsumher sich versammeln. Ich habe jetzt vor einem halben Jahr hier mit Gottes Hilfe eine Bibelwoche über den ganzen Propheten Sacharja halten dürfen, alle 14 Kapitel. Und da ist uns sehr deutlich geworden, dass die Zeit kommen wird am Ende, dass zunächst die Völker ringsumher und dann ja wirklich alle Nationen sich gegen Jerusalem steht hier, versammeln werden. Sehr interessant und auch sehr schockierend. Wenn wir in Israel sind, lesen wir diese Stelle auch immer mit unseren jüdischen Guides und die sind dann auch immer sehr bewegt, was da noch auf sie zukommt. Möge Gott Gnade schenken. Also, ihr seht, ich bin kein Ersatztheologe. Ich halte das für gefährlich und es ist auch die Gefahr, dass Menschen, die so denken, in eine anti-jüdische Haltung sich verführen lassen. Treffend hat der Missionar und Islamexperte Marius Barr zu dieser Ersatztheologie Folgendes einmal geschrieben in seinem Buch Zeitbomben der Weltgeschichte, Nahost, die Folgen eines jahrhundertealten Missverständnisses. Ich zitiere, er schreibt, für mich persönlich war es ein Schock und eine Offenbarung, als ich erkennen musste, dass falsche Prophetieauslegung bis in manche evangelikalen Kreise hinein gelehrt und vertreten wird. Die Übertragung der Verheißungen an Israel auf die Kirche, respektive auf die Gemeinde, macht ihre Anhänger immun gegen die Prophetie der Endzeit. Aus ihr sind der Antisemitismus und der heutige Antizionismus entsprungen. Dadurch, dass auch viele Christen prophetieblind sind und sich somit auf die antisemitische Welle manipulieren lassen, werden sie plötzlich, ohne es zu merken, an der Seite des Antichristen stehen. Zitat Ende. Weiß nicht, hat er recht oder nicht? Ich denke, die Gefahr besteht. Und heute hängt schon wieder Plakate in unserer Stadt Pforzheim, ist jetzt Europawahl, von einer Partei, die nennt sich Die Rechte. Da steht drauf, Israel ist unser Unglück. Ja, sowas darf man öffentlich wieder bei uns aufhängen. Sowas hat nur Hitler geschrieben. Gerade morgen ist sehr interessant, empfehle ich euch nicht nach Pforzheim zu fahren. Da ist eine Demo dieser extrem rechtsradikalen Partei, Die Rechte. Und aber auch viele Gegendemonstrationen von linker und gemäßigter Seite. Also da es ist schlimm, dass das überhaupt aufgehängt werden darf. Früher hieß es, ich weiß, ganz groß auf allen Bildern, bei den Nazis, die Juden sind unser Unglück. Und heute, da dürfen die das, ich wundere mich, dass man sowas überhaupt aufhängen darf. Bei Wahlplakaten, Israel ist unser Unglück. Aber nicht nur die Rechten, ich habe auch bei den Linken, bei MLPD, Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, da hängen auch Plakate, wisst ihr, was da drauf steht? Für die Freiheit Palästinas. Ne? Das ist genau das Gleiche in Rot, was die anderen in Braun machen. Wir merken, die Extreme berühren sich. Die anderen, die kämpfen für die Befreiung Palästinas und die anderen sagen, Israel ist ins Unglück. Ja, wo ist da der Unterschied? Letztendlich hat mal jemand gesagt, les extrêmes se touchent, die Extreme berühren sich. Deshalb, wir wollen weder linksradikal noch rechtsradikal sein, sondern biblisch ausgerichtet. Nun, also so viel. Und nochmal, um zu sagen, Prophetie erfüllt sich mehrfach. Israel, die Gemeinde natürlich, mit Israel zusammen, dient jetzt dem Herrn. Aber auch Israel als Nation wird wieder ein Endzeitbedeutung haben. Und das möchte ich jetzt auch noch erklären. Zum Beispiel heißt es in Lukas 21, 24, sagt der Herr Jesus, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Und das war 67, als auch der Tempelberg und die Jerusalemer Altstadt wieder zurückerobert wurde. Ich weiß, die Muslime haben natürlich oben gewisses Recht, sich vorbehalten. Aber trotzdem, die Klagemauer, die gehört wieder den Juden. Und man darf da frei beten. Und in der Zeit hat man den Eindruck, dass die Zeit der Heiden wirklich erfüllt ist, dass Gott seinen Segen von den Heidennationen immer mehr zurückzieht, immer mehr Glaubensabfall. Wir haben es heute Mittag gehört, postmoderne Beliebigkeit, Unmoral, noch und noch. Es wird auch schon über Vielehe diskutiert. Es war zwangsläufig Ehe für alle, erst Homo-Ehe, jetzt kommt die Vielehe und so geht es immer weiter. Ich will jetzt keine weiteren Beispiele nennen, brauchen uns über nichts wundern. Aber in Israel wird noch Folgendes geschehen laut biblischer Prophetie. Unter anderem, der Antichrist wird mit Israel ein Bündnis schließen, das er aber dann brechen wird. Daniel 9, 27 und Johannes 5, 43. Alle Völker auf Erden werden gegen Jerusalem in den Krieg ziehen, Sahaja 12, Vers 14. Aber in der antichristlichen Trübsalzeit wird Israel Jesus als seinen Messias erkennen und zum Missionsvolk für alle Völker werden. Sahaja 12, Vers 10 und Römer 11, 15. Der wiederkommende Christus wird seinen Fuß auf den Jerusalemer Ölberg setzen. Ganz klar beschrieben in Sahaja 14, Verse 3 und 4. Sie werden auf mich sehen, den sie durchbohrt haben, sagt Gott über sich und damit seinen Sohn. Und Jerusalem wird im tausendjährigen Reich das Zentrum sein, zu dem die Völker hinströmen. Jesaja 2, Micha 4, Offenbarung 20 und weitere Stellen. Ja, jetzt aber ein weiteres Thema, was auch sehr eng zusammenhängt und wo manche sagen, das ist auch jetzt nur Israel, aber auch das sehe ich persönlich mehrstufig, nicht nur Israel. Und ihr merkt schon, ich bin kein, was man so nennt, Dispensationalist, die für alle Zeit so trennen wollen zwischen Israel und Gemeinde und sagen, das gilt jetzt nur alles nur für Israel, für die Gemeinde bleiben noch so ein paar Lehrbriefe übrig. Das halte ich, Entschuldigung, für eine gefährliche Lehre, wenn man der Gemeinde dann praktisch alles wegnimmt und Israel zurückgibt. Das ist auch extrem in die andere Richtung, sollte auch nicht sein. Wir müssen biblisch ausgewogen und nüchtern sein. Für mich ist das Schlüsselkapitel Epheser 2, wo einfach steht, er ist unser Friede, der Zaun der Feindschaft ist abgebrochen. In Christus ist die Einheit. Die Einheit müssen wir betonen, im guten Sinne, nicht die falsche Ökumene, ja, aber die Einheit zwischen den Geretteten aus Israel und den Nationen. Da dürfen wir nicht immer diese Unterschiede schon, aber keine Trennung alle Zeit machen. Nun, die Sonnenfrau in Offenbarung 12. Ich möchte doch einige Verse draus lesen. Ich habe ja auch mal mit Gottes Hilfe die ganze Johannes-Offenbarung hier im Hause durchgepredigt, in 3 Bibelwochen. Vielen Dank, dass es möglich war. Werde ich euch nie vergessen, dass ich diese Zeit hier bekommen habe. Es war viele Predigten. Und da haben wir auch über Offenbarung 12 vor einigen Jahren schon mal hier ausführlich gesprochen. Ich kann es jetzt nur kurz sagen. Da lesen wir ja Offenbarung 12 folgendes. Ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner, auf seinen Köpfen 7 Kronen und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Ich kann jetzt nicht alle Details aus Zeitgründen erklären, aber ist klar, das ist der Satan und diese antichristlichen Reiche, die hier wieder genannt sind, die nacheinander kommen und dann auch am Ende die 10 Könige, die ihre Macht dem Tier geben, gemäß Offenbarung 17. Das sind diese Hörner, diese Machtbezirke und dieser dritte Teil der Sterne wird oftmals so als diese gefallenen Engel gesehen, ja, die gefallen sind, sehe ich auch so. Aber jetzt kommt das Entscheidende und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und der Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Und dann wird sie da weiterverfolgt und sie bekommt Flügel und es wird Wasser ihr nachgegossen und so weiter. Aber die Frage ist jetzt, wer ist denn diese Frau? Das will ich mal von euch hören. Wofür steht die? Bitte? Maria, sagt jemand. Was noch? Israel, was noch? Das Eigentliche hat jetzt niemand gesagt. Gemeinde, ja. So, und was ist jetzt richtig? Jetzt bin ich mal gespannt. Denkt mal an mein Thema, bitte. Alles, er hat mich verstanden. Der Bruder hat verstanden, was ich euch an sich hier sagen will mit diesen Vorträgen. Alles drei. Seht ihr, es liegt nicht nur an meiner badischen Herkunft, dass ich sehr ausgleichend bin, sondern an meiner biblischen Erkenntnis. Badener sind ja zwischen Frankreich und Schwaben, haben die schon vermittelt. Spaß muss auch ein bisschen sein. Aber nochmal Spaß beiseite. Also es ist so, dass wirklich es am logischsten ist, wenn alles drei hier enthalten ist. Der Katholik wird sagen Maria, der Dispensationalist wird sagen Israel, natürlich immer nur Israel, 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 ja, nur doch Israel, die ganze Offenbarung. Nur stimmt natürlich auch nicht, es ist Unsinn, sowas zu behaupten. Und andere werden sagen, nur die Gemeinde, die Ersatztheologen, nicht? In den großen Kirchen oder ja, wie auch immer. Aber warum alle drei Deutungen? Warum ist das möglich? Nun, weil man heilsgeschichtlich denken muss. Nacheinander, nacheinander. Alle drei Deutungen miteinander zusammenhängen und auseinander hervorgehen. Ich will euch jetzt meine Meinung nicht überstülpen, aber einfach erklären, warum ich das so erkenne. Zunächst einmal symbolisiert diese Frau Israel, das nämlich den Messias hervorbringt. Diesen Sohn, diesen männlichen, das ist ganz klar Jesus Christus. Ich denke, da gibt es keinen Zweifel, wer das ist, ja, der der Schlange auch den Kopf zertritt. Und das Heil kommt ja von den Juden, Johannes 4, 22. Also es ist natürlich Israel zunächst, weil die Gemeinde gab es ja noch nicht im Alten Bund. Logisch, oder? Und dann wird ja die Geburt des Messias beschrieben. Und durch wen wird er geboren? Durch eine Tochter aus Israel, Maria. Das sagen nicht nur Katholiken, das sagen auch wir. Natürlich ist Maria die Mutter Jesu. Aber sie ist nicht die Mutter von Gott Vater oder Ähnlichem, was Katholiken sehr schnell verwechseln könnten, wenn sie von der Gottesgebärerin reden. Das ist zumindest ein sehr missverständlicher Begriff vom Konzil von Ephesus 431, wo sie die Theotokos, die Gottesgebärerin, dogmatisiert haben. Nein, sie ist die Mutter Jesu Christi. Und sie bringt den Messias buchstäblich zur Welt durch den Heiligen Geist gezeugt. Sie wurde überschattet von ihm. Und aber dann wird sie ja verfolgt, diese Frau, nachdem sie den Messias zur Welt gebracht hat und nachdem der Messias da war und entrückt wurde zum Himmel. Was ist dann noch da auf der Erde? Die Gemeinde, versteht ihr? Logisch, oder? Erst ist Israel, dann Maria und dann die Gemeinde. Warum immer nur die eine Seite sehen? Komplementär denken. Ja, und ist natürlich die biblische Maria, das habe ich auch schon gesagt, denn es steht hier, die Frau war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Das kann keine unbefleckte Empfängnis. Die hätte keine Geburtsschmerzen gehabt, die selber ohne Erbsünde war, wie die katholische Kirche lehrt. Aber die biblische Maria, die hatte Geburtsschmerzen. Ja, wenn man es jetzt mal ganz wörtlich nimmt. Natürlich kann man es auch symbolisch deuten. Die ganzen Verfolgungen, die hier mit anklingen, natürlich auch, klar. Die Gemeinde wird verfolgt, aber Gott wird sie auf übernatürliche Weise hindurchbringen. Das steht auch in diesem Kapitel 12. Dieser Wasserstrom, der zu Hilfe kommt, da gibt es viele Auslegungen, das möchte ich jetzt nicht alles erklären. Aber jedenfalls, der Herr lässt die Seinen nicht im Stich. Er lässt uns als Gemeinde nicht im Stich, auch nicht in der Trübsalzeit. Aber doch werden etliche den Märtyrertod erdulden müssen. Das sagt uns auch die Offenbarung. Nicht? Dem Tier wird Macht gegeben, eine Zeit lang die Heiligen zu überwinden. Das sagen manche auch, das sei nur Israel. Steht es irgendwo, dass das nur Israel ist? Nein, in Offenbarung 7 steht doch, dass einerseits die 144.000 aus den Stämmen Israels sind, außer Dan. Dan war ein Stamm, der unter dem Gericht steht, aus dem vielleicht der Antichrist kommen könnte. Der fehlt und dafür wird der Stamm Josef und Ephraim verdoppelt. Offenbarung 7, die ersten Verse. Und dann im gleichen Kapitel Offenbarung 7 kommt die große Volksmenge aus den Nationen. Also ist auch da nicht nur Israel in der Offenbarung. Und es sind die, die überwunden haben, die aus der Trübsal gekommen sind. Gut, aber wichtig war mir diese stufenweise Erfüllung, auch bezüglich der Sonnenfrau. Israel, Maria und Gemeinde, aber in heilsgeschichtlicher Folge nacheinander. Jetzt kommen wir zur Wunde des Tieres aus dem Meer, Offenbarung 13, das ist gerade das nächste Kapitel. Ich kann jetzt auch nicht alles lesen, aber da heißt es, ich sah ein Tier aus dem Meer aufsteigen, das ist eben der Antichrist, das sieben Köpfe hatte und zehn Hörner. Diese sieben Köpfe sind aufeinanderfolgende Weltreiche, die vorausgegangen sind und sich jetzt zuspitzen. Er ist dann das achte, gemäß Daniel. Und zehn Hörner, das sind die Machtbezirke, in die die Welt aufgeteilt wird, die dem Tier die Macht geben. Und auf seinen Hörnern zehn Kronen, das heißt, sie werden herrschen. Und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung, also ist vom Teufel inspiriert, dieses Tier. Und das Tier, das ich sagte, einem Panther, seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrache. Das sind diese Weltreiche, die auch in Daniel 7 beschrieben werden, aber in umgekehrter Reihenfolge praktisch. Und der Drache, also Satan, gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und jetzt kommt es, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen Satan an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte und beteten das Tier an und so weiter. Ja, also was ist jetzt mit dieser Wunde? Natürlich ist alles jetzt ein bisschen spekulativ, diese Stelle, aber ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Die Auslegungen sind so, dass diese Wunde auch mehrere Erfüllungen haben kann. Aber ich möchte sagen, die schließen einander nicht aus, sondern können einander einschließen, wenn man jetzt wieder komplementär denkt. Einerseits ist deutlich, dass hier von Weltreichen die Rede ist, wenn Bär, Löwe und Panther genannt sind. Das sind diese Reiche, die auch in Daniel 7 als aufeinanderfolgende Reiche beschrieben sind. Babylon, Medo, Persien, Griechenland, Rom. Und wir wissen ja, dass aus dem wiedererstandenen Römischen Reich, wahrscheinlich eben in Gestalt der jetzigen EU, der Antichrist hervorgehen wird. Und diese Wunde legen viele Ausleger eben so aus, dass das das untergegangene Römische Reich ist. Dass das eine Zeit lang nicht da ist, bis es wieder am Ende aufersteht. So also eine verbreitete Auslegung, die ich durchaus auch teilen kann. Zusätzlich könnte aber auch sein, dass dieser Antichrist in Person, dieses Tier selber, eine Art Wunde hat. Und das heißt, dass es die Wunden Jesu nachahmt. Vielleicht sogar die Auferstehung, aber ich denke, es wird nicht wirklich tot sein, sondern Scheintod bestenfalls und dann so wie so ein Wunder irgendwie wieder aus dem Nichts auftauchen könnte. Also das ist eine Spekulation, aber ihr seht, auch da gibt es mehrere Erfüllungsmöglichkeiten. Einerseits bezüglich der Weltreiche, andererseits bezüglich dieser Person, in der das Antichristliche am Ende kulminiert. Man könnte noch mehr Deutungen sehen, dass auch das Antichristliche Reich wieder eine Wunde bekommt und so weiter, aber so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Ja, dann kommen wir noch zu Babylon, Offenbarung 17 und 18. Darüber habe ich auch ein ganzes Büchlein geschrieben. Babylon, die Hure Babylon und diese ganzen Zusammenhänge, das wäre jetzt auch abendfüllend. Aber ich will an sich nur den Schwerpunkt darauf legen, auf die Frage auch wieder an uns, gibt es Babylon nur einmal oder mehrfach? Prophetie erfüllt sich mehrfach, ist ja unser Thema, wollen wir nicht vergessen. Mehrfach, natürlich. Es gab das erste Babel, ja, wo diese Sprachverwirrung war, 1. Mose 11. Wir hatten auch ein Seminar über Urgeschichte hier schon, da haben wir es auch betrachtet. Dann gibt es eben das Babel, das daraus hervorging, was ja bis heute besteht. Was ist heute für ein Land, wo Babylon lag? Irak. Und Persien? Iran. Ne? Das ist heute auch sehr interessant, sehr zentrale Länder, die auch im Blickfeld stehen, die auch beide gegen Israel stehen. Und dieses Babylon ist auch im Alten Bund vorhanden. Und es wird auch in der Endzeit wieder eine Rolle spielen, denn Babylon, das steht praktisch als Symbol, wofür? Für Götzendienst, für Vermischung von Wahrheit und Lüge, für Vermischung der Religionen, der Kulte, der Rituale, des Okkultismus, der Astrologie, alles das hängt mit Babylon zusammen bei den Propheten Jeremia, Jesaja und Hesekiel. Könnt ihr jetzt vieles lesen. Jesaja 47 zum Beispiel habe ich mir notiert. Da heißt es zum Beispiel, und es wiederholt sich ja wieder in Offenbarung 18, wer das kennt, Jesaja 47 ab Vers 8, höre, du Üppige, die sorglos thront, die in ihrem Herzen spricht, ich bin's und sonst niemand. Ich werde nicht als Witwe dasitzen, noch erleben, wie mir die Kinder geraubt werden. Dennoch wird dir beides begegnen in einem Augenblick. An einem Tag, die Kinder werden dir geraubt und Witwe wirst du sein. Ganz ähnlich steht es auch in Offenbarung 18. Ja, wenn dann die ganzen Herrscher, die mit Babel gebuhlt haben, die sie missbraucht haben, als Steigbügelhalter der antichristlichen Anbetungsreligion, wenn sie sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Denn Babylon wird in der Endzeit nichts anderes sein als die große Ökumene, die große Hure, wo alle Kulte und Religionen und Sekten und neoevangelikalen Abfallströmungen leider auch alles zusammengemischt werden zu einer Vorbereitungsreligion für den Antichristen. Das heißt, das, was unser Bruder heute Mittag erklärt hat, Bruder Sascha Götte, die Wahrheit wird zu Boden gerissen. Postmodern heißt an sich, es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Es ist alles beliebig. Du kannst dieses glauben, ich kann jenes glauben und wir lassen uns alle stehen. Ja? Natürlich, wir üben Personentoleranz, auch als Christen. Wir schlagen dem anderen nicht den Kopf ein, wenn der anders glaubt, sondern wir lieben ihn, wir beten für ihn. Aber ob der andere das bei mir auch tut, ist die andere Frage, okay. Aber diese postmoderne Toleranz heißt halt, von der Sache her, jetzt nicht nur von der Person, es gibt keine absolute Wahrheit. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und das ist natürlich genau das, was diese antichristlichen Mächte brauchen. Keine festen Werte mehr, keine christlichen Werte. Die 10 Gebote gelten auch nicht mehr, die Bergpredigt auch nicht mehr. Jeder macht sich seinen eigenen Glauben. Und ja, am Ende wird dann aber der Antichrist die Menschheit unter seiner Hand vereinigen. Sie werden keine Widerstandskraft haben, weil man ihnen immer erklärt hat, es gibt keine absolute Wahrheit. Und dann tritt aber einer auf, der sagt, aber ich führe euch zusammen, ich bringe euch Liebe, Frieden, Einheit, alles, was ihr euch wünscht, Brot und Spiele. Ja, wir sehen es ja bei vielen Diktatoren der Geschichte, wie sie die Leute manipuliert haben, materiell und mit Unterhaltung, mit virtuellen Medien, ihr dürft die ganze Zeit nur noch spielen, was heute den Jugendlichen alles schon versprochen wird. Die werden systematisch verdummt, ja, ich muss mal so sagen. Da spielen noch 10, 15, 18, 20, 30-jährige, 40-jährige Männer, sind computersüchtig. Anstelle dem Antichristen Widerstand zu leisten, machen sie nur irgendwelche Ballerspiele. Ja, das ist heute die Generation, die heranwächst. Wollen wir da beten, auch für die Kinder und Jugendlichen. Ich denke, da wird der Antichrist leichtes Spiel haben. Geht hinaus aus Babel, sagt die Bibel. Babylon geht mitten durch die Gemeinden und mitten durch die Herzen manchmal auch hindurch. Nicht nur in Rom sitzt Babylon, sondern alle falsche Religionen auf Erden. Überall da, wo nicht Jesus als der einzige Weg verehrt wird, wo man falsche Bündnisse schließt, ökumenische Allianzen. Die evangelische Allianz habe ich schon geschrieben jetzt in einem Kommentar. Ich kommentiere ab und zu in Idea Online, mache ich ab und zu mal so ein paar Kommentare rein. Hat schon mal jemand gesehen? Es steht ja immer nur ein, zwei Tage, wenn man es da gerade liest. Ich schreibe aber mit Namen. Ich finde es doof, wenn die Leute Pseudonyme reinschreiben. Finde ich nicht ehrlich. Wir müssen dazu stehen, was wir meinen, und brauchen auch keine Angst haben. Der Herr wird uns hindurchtragen. Und da habe ich auch geschrieben, die evangelische Allianz sollte sich an sich umbenennen in ökumenische Allianz, weil sie jetzt ja auch schon immer stärker mit der katholischen Kirche zusammenarbeitet. Was ist da jetzt noch als evangelisch übrig geblieben, muss man sich wirklich fragen. Ich kann auch Brüder und Schwestern nicht verstehen, die da in den Leitungsgremien der Allianz heute noch mitarbeiten, die so, so postmodern geworden ist. So muss man sagen. Postmodern heißt keine Wahrheit mehr. Kann man mit allem und jedem schon fast zusammengehen. Und ich sage mal, wenn man mit der kleinen Ökumene anfängt, innerhalb der Konfessionen, dann kommt irgendwann auch die Ökumene der Religionen. Erstmal der Islam und dann auch die anderen Religionen. So ist beim Papst ein Video ausgegeben, so in der Richtung, wir sind alle Brüder, du glaubst an Buddha, du glaubst an Allah und du glaubst an Maria und an Jesus. Und es ist alles Hauptsache Liebe und gute Menschen sein. Das ist der reine Humanismus, aber es ist kein biblisches Christentum mehr. Und bei vielen Evangelikalen sieht es auch nicht mehr viel besser aus. Wir müssen bibeltreue, unabhängige Gemeinden gründen. Ja, das ist unser Weg, haben wir auch gemacht. Und wenn eine Gemeinde nicht mehr reformierbar ist, dann heißt, geht aus von Babel. Ja. Das ist ganz klar. Aber ich sage immer, erst auftreten und dann austreten. Das ist unsere Verantwortung. Sagen, so steht es geschrieben. Was sagt ihr jetzt dazu? Warum predigen bei euch Frauen auf der Kanzel, obwohl da steht, die Frau schweige in der Gemeinde? Warum segnet ihr homosexuelle Menschen, obwohl steht, das ist Gott ein Gräuel? Warum macht ihr Tiergottesdienste? Wir mögen die Tiere, aber die haben im Gottesdienst nichts verloren. Ja, es gibt auch Tiergottesdienste. Da sind sogar Tiere umgekommen. Die sind in die Scheinwerfer geflogen und verglüht. Dann waren die Grünen ganz unglücklich. Also es gibt es alle schon heutzutage. Und ich will jetzt noch gar nicht weitergehen. Und diese interreligiösen Gottesdienste. Und wenn ihr heute Theologen hört, liberale Theologen, ja, wir glauben ja doch alle an einen Gott. Der Allah des Koran ist genau das gleiche wie Jesus Christus. Oder wie der Gott der Bibel. Ja, Vorsicht, ja. Aber ein ernsthafter Muslim würde das genauso ablehnen wie ein ernsthafter Christ. Er würde sagen, das passt doch gar nicht zusammen. Muslime lehnen Dreieinigkeit Gottes ab und wir sagen, Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Also, und in 1. Johannes 2 steht ja, wer ist der Antichrist, wenn nicht der, der den Vater und den Sohn leugnet. Das steht ja auch ganz deutlich. Wir wollen die Menschen lieben, einladen, aber ihnen auch die Wahrheit sagen. Das sind wir ihnen schuldig, aber nur aus Liebe, nicht irgendwie aus Aggression. Ja, dann, ich muss langsam weiterkommen, die Bündnisse, darauf habe ich schon hingewiesen. Der Tag des Herrn ist noch ein wichtiges Thema. Wiederum frage ich euch, ich will ja einfach mal wissen, was ihr so schon wisst, ist der Tag des Herrn, von dem die Bibel spricht, ein einziger Tag oder ist es ein Zeitraum? Wer sagt ein einziger Tag? Wer sagt Zeitraum? Und was stimmt jetzt? Beides. Ja. Seht ihr, und deshalb kommen so viele Missverständnisse, weil man immer nur die eine Seite sieht. Deshalb, mir war wirklich das Thema auf dem Herzen. Warum so viel Streit, der gar nicht sein müsste, wenn es doch im Grunde so einfach ist. Ja. Wenn es wirklich ein einziger Tag ist, dann wird es von Gott näher definiert. Zum Beispiel wo? 1. Mose 1, es wurde Abend und Morgen der erste Tag. Deshalb glaube ich persönlich an die 6-Tage-Schöpfung. Das sind wirklich buchstäbliche 24-Stunden-Tage. Und wenn es dann heißt, aber Gott hat doch erst am 4. Tag die Sonne und den Mond und die Sterne geschaffen, dann muss ich sagen, aber am 1. Tag hat er das Licht geschaffen und Gott braucht keine Sonne, um den Zeitrhythmus zu erschaffen. Er hat den Zeitrhythmus geschaffen, bevor er noch als Dekoration das ganze Universum hinzugefügt hat. Und kann Gott an einem Tag das ganze Universum schaffen? Ein Mensch könnte es nicht, ja. Für uns ist das unvorstellbar, aber Gott ist doch allmächtig. Hätte auch in einer Millionstel Sekunde, so ähnlich wie im Urknall, alles schaffen können. Das glauben ja auch viele. Das ist genauso ein Glaube, wie wenn ich an Gott glaube, nicht? Dieser Urknallglaube. Okay, aber wir haben eine biblische Basis und die anderen, die haben nur ihre Spekulationen. Aber das wird definiert, dieser 24-Stunden-Tag. Außerdem heißt in 2. Mose 20, Vers 11 bei den 10 Geboten, ausdrücklich, denn in 6 Tagen hat Gott alles geschaffen, was im Himmel, auf der Erde, im Meer und, ist und alles, was darinnen ist. Auch den Himmel steht da. Weil manche sagen, der Himmel, der war schon vorher da und dann hat Gott erst angefangen. Aber da steht Himmel, Erde, Meer und alles, was darinnen ist. Entweder ich glaube es oder ich glaube es nicht. Tut mir leid, da gibt es nichts dran zu deuteln, da steht es ausdrücklich. Und dann kann man da auch sehen, dass es wirklich 6 wörtliche Tage waren. Aber darüber müssen wir jetzt hier nicht diskutieren. Ich wollte es kurz erwähnen. Es gibt also wirklich 24-Stunden-Tage, die werden aber definiert. Abend und Morgen 1. Tag, Abend und Morgen 2. Tag. Wenn aber das nicht näher definiert wird, dann kann es auch ein unbestimmter Zeitraum sein. Und der Tag des Herrn, hebräisch Yom Yahweh, ist, wenn der Tag des Herrn dabei steht, Yahweh, dann oftmals so zu verstehen, dass es der gesamte Zeitraum der Endzeitereignisse ist, dass es diesen Zeitraum umfasst. Ich zitiere hier einen meiner Freunde, den Bibellehrer Winfried Meissner. Er hat einen Kommentar geschrieben über die Propheten Joel und Obadja und er hat darin Folgendes geschrieben, ich zitiere. Der hebräische Begriff Yom, also Tag, bezeichnet in der Verbindung mit dem Gottesnamen ein Ereignis unbestimmter Dauer, das ganz von dem Handeln Jahwes, des Bundesgottes Israels, bestimmt ist. Und er sagt weiter, der Tag Jahwes ist ein endgeschichtliches Ereignis, wenn er folgende Kennzeichen hat. Seine Begleiterscheinungen werden als für alle Zeiten unvergleichlich und unüberbietbar dargestellt. Joel 2, Vers 2. Er bringt das Gericht Gottes über alle Völker. Joel 4, Obadja 15, Zacharja 14, Malachi 3. Er ist mit dem Erscheinen Gottes bzw. des Messias verbunden. Joel 4, Sahaja 12 und so weiter. Er hat kosmische Begleiterscheinungen. Er bringt die Geschichte der Weltvölker zum Abschluss. Und Himmel, indem er all die Herrschaft Gottes bzw. des Messias auf Erden errichtet und Himmel und Erde erneuert und so weiter. Also dieser ganze Zeitraum, die Trübsalzeit und alles, was vorausgeht, Harmagedon und das kann alles mit dem Tag des Herrn bezeichnet werden. Aber natürlich dann auch der Tag, wenn Gott sein Weltgericht ausübt. Das ist dann auch der endgültige Tag des Herrn, der allerletzte Tag in den Endzeitereignissen. Also beides kann hier gemeint sein. Wie gesagt, wenn es ein wörtlicher 24-Stunden-Tag ist, wird es ausdrücklich definiert. Aber sonst kann es auch ein Zeitraum sein. Kein Widerspruch. Ja, dann, wir nähern so langsam dem Ende. Ich denke, eine Viertelstunde brauchen wir noch. Ungefähr. Aber guckt jetzt nicht so genau auf die Uhr. Wie ist es jetzt mit erstem und zweitem Tod und erste und zweite Auferstehung und verschiedenen Gerichten? Wir lesen Offenbarung 20, Vers 4 bis 6. Da steht recht geheimnisvoll: Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Also haben wir zwei Begriffe. Erste Auferstehung muss auch eine zweite geben und zweiter Tod, da muss auch einen ersten Tod geben. Wer kann das Rätsel lösen? Was ist der erste Tod und was ist der zweite Tod? Fangen wir mal damit an. Erste Tod, was denkt ihr, was könnte das sein? Bitte? Der körperliche, leibliche Tod. Ganz klar, ich denke, gibt es keinen Zweifel. Falls wir nicht zur Generation der entrückten Christen gehören, dann werden wir alle durch diesen leiblichen Tod gehen. Falls wir nicht zu den entrückten gehören, die lieber überkleidet werden wollen, 2. Korinther 5, und nicht entkleidet, so schreibt der Apostel Paulus. Denn diese Hütte muss abgebrochen werden, damit wir den neuen himmlischen Auferstehungsleib bekommen. Aber es ist doch wunderbar, wenn wir den haben. Keine Schmerzen mehr, keine Krankheit mehr, wenn wir im Himmel sind bei Jesus als Kinder Gottes. Übrigens werden auch die Ungläubigen auferstehen oder nicht, was denkt ihr? Die Menschen, die nicht Jesus, werden auch auferstehen, aber die müssen auferstehen, obwohl sie sich verbrennen lassen. Warum nimmt die Verbrennung immer mehr zu? Weil die Gottlosigkeit zunimmt. Denn ein Christ und auch ein Jude lässt sich nicht verbrennen. Es gibt in der Bibel kein Beispiel, wo sich ein Christ oder ein Jude freiwillig verbrennen lässt. Der Herr Jesus wurde in einem Felsengrab bestattet und auch sonst Erd- oder Höhlenbestattung, ganz normal, auch heute noch bei den Juden. Aber die Verbrennung, das finden wir beim Hinduismus, bei heidnischen Religionen und so weiter und eben bei Gottlosen. Die will den Menschen auslöschen, damit er nicht einmal seinem Richter gegenüberstehen soll. Das ist der Gedanke dahinter. Deshalb, liebe Geschwister, lasst euch nicht freiwillig verbrennen. Warum sage ich freiwillig? Es gab viele Märtyrer auf dem Scheiterhaufen, aber die sind auch gerettet. Ja, das hängt nicht unser Heil davon ab, aber es ist ein Gehorsamsschritt, dass wir sagen, es gibt kein Beispiel in der Bibel für Gläubige, die sich freiwillig verbrennen lassen, also lasse ich mich auch nicht verbrennen. Ja, das ist einfach ein Gehorsamsschritt. Okay. Ja, und übrigens gibt es noch Hinweise, ich will das aber nicht spekulieren, dass Gott so an dieses Samenkorn anknüpft, oder Weizenkorn, das in den Boden gesät wird. Vielleicht wird der Auferstehungsleib auch daran anknüpfen. Wenn wir den Leib Jesu betrachten, das Grab war ja leer, ja, da gibt es schon manche Geheimnisse, die wir hier noch nicht alle verstehen können. Also unser Leib ist vielleicht durchaus auch noch wichtig, aber er wird verwandelt in einen unzerstörbaren Leib. Deshalb nicht verbrennen lassen, wenn es irgendwie geht, ja. Okay. Außer wenn wir Märtyrer werden, das kann man nicht ändern dann. Aber auch da ist Gott dann barmherzig. Ja, aber ich habe es euch jetzt gesagt, jetzt habt ihr die Erkenntnis und das wäre jetzt ungehorsam, wenn ihr euch doch verbrennen lasst. Also nicht ich, sondern die Bibel sagt es uns. Ich zitiere ja nur, wie es die Bibel sagt. In aller Schwachheit. Also der erste Tod ist der leibliche Tod. Der zweite Tod, was ist dann der zweite Tod? Der ewige Verdammungstod. Das heißt, ein Christ erleidet er den zweiten Tod oder nicht? Nein, der kommt nicht in die ewige Verdammnis. Der zweite Tod, das ist das, wenn der Mensch in die Gehenna kommt. Luther übersetzt ja alles mit Hölle, aber das ist wirklich die ewige Feuerhölle, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. So wie es in Matthäus 9 und vielen anderen Stellen steht und Offenbarung 20 und so weiter. Und davor möge Gott bewahren, dass ein Mensch dahin kommt. Natürlich werden die meisten wohl dahin kommen, weil sie Jesus abgelehnt haben. Das ist das Traurige. Es ist ein schmaler Weg, durch den nur wenige, und die schmale Pforte, durch die nur wenige gehen. Aber wir sind eingeladen und aufgerufen, unsere Mitmenschen zu warnen vor diesem Verderben, auf die sie zugehen. Es ist ja die Tragik, dass die ganzen religiösen Menschen, die meinen ja, sie können sich selber erlösen, aber die Bibel sagt, kein Mensch schafft das aus eigener Kraft. Wir brauchen Jesus, den Erlöser, der uns Anteil gibt an seiner vollkommenen Reinheit. Wir müssen vollkommen rein sein, wenn wir in den Himmel kommen wollen. Das können wir nur sein, wenn der Herr uns reinwäscht durch sein Blut, das er am Kreuz auf Golgatha vergossen hat. Selber können wir uns nicht reinwaschen. Natürlich tun wir dann gute Werke aus Gehorsam, aus Liebe zum Herrn, aber das ist nicht eine Selbsterlösung, sondern eine Frucht der Erlösung, was ganz anderes. Ja, Also der erste Tod ist der leibliche Tod und der zweite Tod ist der geistliche Tod. Das ist kein Gegensatz, sondern das eine und das andere sind verschiedene Stufen. Dann für den ungläubigen Mensch, der zur ewigen Verdammnis gelangt. Es gibt heute Menschen, die zwar leiblich leben, aber geistlich tot sind, solange sie sich nicht bekehren zum Herrn, nicht umkehren zu ihm. Es gibt aber auch Menschen, die sind leiblich tot, aber geistlich lebendig. Die sind heimgegangen, wie man so schön sagt, zum Herrn Jesus ins Himmelreich. Ja, jetzt die erste und die zweite Auferstehung. Die erste Auferstehung ist die Auferstehung folgender Gruppen, so verstehe ich das. Die Gerechten des alten Bundes werden dabei sein, die ja gewartet haben auf den Messias, die gläubig waren an den dreieinigen Gott schon im alten Bund. Die haben zwar Jesus noch nicht als den gekommenen Messias erkannt, aber sie haben auf ihn gewartet, haben ihr ganzes Sehnen darauf ausgerichtet. Ein Abraham, ein David, ja, und so weiter, trotz aller Fehler, die sie hatten und Sünden, aber sie sind doch Gerechte des alten Bundes. Die erste Auferstehung betrifft dann auch die Gemeinde des neuen Bundes. Also es ist die Auferstehung der Gerechten, die zum Himmel eingehen. Ja? Auch in Hebräer 11 die ganze Wolke der Zeugen, die da genannt wird. Die Gemeinde des neuen Bundes und auch die Überwinder aus der Trübsalzeit, die sind alle teilhaftig der ersten Auferstehung. Je nachdem, wann die Entrückung ist, muss ich da ergänzen, wird es auch welche geben, die sich dann noch nach der Entrückung bekehren, bin ich überzeugt. Weil dann ja viele zum Nachdenken kommen und die werden auch natürlich dann auch mit im Himmel sein. Und genauso solche, die sich im tausendjährigen Reich bekehren, die werden auch in den Himmel kommen. Und die zweite Auferstehung, was ist das für eine Auferstehung?
Zum
Weltgericht, zum Verdammungsgericht. Also jetzt kommen wir auch gleich zum letzten Teil, zu den Gerichten. Es gibt ja grundsätzlich verschiedene Gerichte, aber es gibt ein Weltgericht für die Ungläubigen vor dem großen weißen Thron. Und wo werden die Gläubigen gerichtet? In welchem Gericht? Im Preisgericht nach 1. Korinther 3. Danke, dass ihr mir immer so schön helft. Mein Gedächtnis ist auch nicht immer so gut. Und dann mogel ich mich so ein bisschen durch, indem ich euch frage. Ja, ich will jetzt auch nicht alles vorlesen, das ist besser, man hat ein bisschen Dialog. Ne? Also 1. Korinther 3, da steht vom Preisgericht, Jesus ist das Fundament und wenn wir gläubig sind, wir bauen darauf Gold, Silber, Edelsteine oder Holz, Heu und Stoppeln oder Stroh. Und natürlich sollen wir Gold, Silber, Edelsteine, symbolisch natürlich zu verstehen, drauf bauen, also gute Werke bringen, aber nicht um uns zu erlösen, sondern weil wir schon erlöst sind. Und das andere, das sind solche, die praktisch noch wie durchs Feuer hindurch gerettet werden, die zwar auch Jesus angenommen haben, aber irgendwie sehr nachlässig sind im Wandel und aber trotzdem gerade noch so als Kind Gottes hineinkommen. So verstehe ich diese Stelle mit dem Preisgericht. Das lehrt keine Werkheiligkeit, aber das spornt uns doch an, keine faulen oder unnützen Knechte und Mägde zu sein, sondern fleißige Diener, wie wir auch gehört haben, Sklaven des Herrn, hat ein Bruder erzählt. Ich glaube, das Sven war es, ja? Dass wir Sklaven des Herrn sind. Aber ohne Burnout, ja, wir müssen auch Pausen machen, das möchte ich da ergänzen dazu. Das ist dann auch nicht gut, wenn man bis zum Umfallen sich übernimmt. Genau, und das ist die erste Auferstehung. Und die zweite Auferstehung ist die Auferstehung zur Verdammnis. Ich zitiere hierzu zur Offenbarung 20, Vers 5, was in der Fußnote John MacArthur in seiner Studienbibel schreibt. Ich teile nicht alle seine Lehren. Ja? Ich habe mal in der Gemeinde John MacArthur zitiert, da haben sie gesagt, bist du jetzt auch Calvinist? Er hat gesagt, ich bin kein Calvinist. Ich lasse mich überhaupt nirgends einordnen. Ja? Ich lasse mich immer wieder korrigieren vom Wort. Aber auch ein Calvinist schreibt mal was Gutes. Auch ein Lutheraner, auch ein Täufer und wie auch immer. Ja? Wir können doch von verschiedenen Christen lernen, auch wenn sie vielleicht nicht alle Lehren so sehen, wie wir es von der Bibel erkennen. Okay, also aber er schreibt, die Bibel lehrt zwei Arten von Auferstehung, die Auferstehung des Lebens und die Auferstehung des Gerichts. Die erste Auferstehung wird auch bezeichnet als Auferstehung der Gerechten, Auferstehung derer, die Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Er nennt jetzt auch immer Bibelstellen, Lukas 14, 14, 1. Korinther 15, 23 und auch die bessere Auferstehung, Hebräer 11, 35. Sie umfasst ausschließlich die Erlösten aus den Zeitaltern der Gemeinde, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, des Alten Testaments, Daniel 2, Vers 12, Vers 2 und der Trübsalzeit, Offenbarung 20, 4, was ich gerade schon gesagt habe. Sie, also die Erlösten aus altem und neuem Bund, werden in Auferstehungsleibern ins tausendjährige Reich eingehen, und zwar zusammen mit den Gläubigen, die die Trübsal überlebt haben. Und eben, wie es da steht, mit dem Herrn regieren. Und dann aber schreibt er auch zur zweiten Auferstehung. Die zweite Auferstehung ist die Auferstehung der Unbekehrten, also der Verlorenen, die dann ihre ewigen Leiber erhalten, die für die Qualen der Hölle bereitet sind. Also Qual ohne Ende. Das ist der Mensch ohne Jesus. Und das wird heute leider nur noch von wenigen Kanzeln in dieser notwendigen und lebensrettenden Deutlichkeit verkündigt. Ich versuche, nicht in jeder Predigt, aber doch in sehr vielen Predigten auch immer wieder, zumindest in ein, zwei Sätzen, die Hölle zu erwähnen, aber auch den Himmel natürlich. Wer weiß, es gibt Menschen, die vielleicht nur einmal eine Predigt hören. Und dann sind wir in der Verantwortung, sie zu warnen und ihnen zu zeigen, wie man in den Himmel kommt. An sich bin ich jetzt schon fast fertig, aber wenn ihr noch die Zeit habt, kann ich noch ein Thema bringen oder lieber nicht. Was sagt der Hausvater? Ich habe nämlich fast vergessen, noch den Strom aus dem Tempel mit uns zu bedachten. Da gibt es nämlich mindestens 3 Erfüllungsstufen. Das ist nämlich sehr interessant. Noch als letztes Beispiel, aber dann höre ich wirklich auf. Reinhold, ja? Okay. Alles gut. Also, wir sind bald am Ende. Aber ihr seht, man könnte das fast endlos fortführen. Die Bibel ist noch so groß, es gibt noch viele weitere Beispiele, aber das soll jetzt das letzte Beispiel für heute sein. Der Strom des Lebens und das tote Meer, so möchte ich es mal nennen. Und da lesen wir doch ein paar Verse aus Hesekiel 47. Das ist eine sehr interessante Stelle. Klingt auch sehr geheimnisvoll. Und wir sehen ja, dass das auch im Neuen Testament an 2 Stellen wieder aufgegriffen wird. Mindestens 2 Stellen. Da wird beschrieben, der Tempel, der gebaut wird am Ende, und zwar, ich denke, im tausendjährigen Reich wird er wieder stehen. Da werden Gedächtnisopfer durchgeführt, keine Sühneopfer, um uns zu retten, sondern ein Gedächtnis an das Sühneopfer Jesu. Muss man, also wer da sich schon mal beschäftigt hat. Und dann dieser Tempel, da steht jetzt plötzlich in Kapitel 47, dass ein Wasserstrom aus dem Tempel in Jerusalem fließt. Aus diesem Tempel, der jetzt noch nicht dort steht, ja, der zukünftig ist. Und diese Maße, die in Hesekiel genannt sind, hat es noch nie gegeben. Diesen Tempel gab es noch nicht. Das heißt, da wird wirklich reell nach diesen Maßen, die ganz detailliert genannt sind, zukünftig dastehen. Das kann nicht der himmlische Tempel sein, da ist kein Tempel mehr, da ist Gott selber der Tempel. Also es muss irdisch sein, und die meisten Ausleger, auch ich sehe das so, die bibeltreuen Ausleger, das wird doch wohl im tausendjährigen Reich sich dann erfüllen. Und da steht jetzt, ab Vers 1, er führte mich zum Eingang des Hauses zurück, und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin, also Richtung Jordanebene. Denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten, und das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und er führte mich durch das nördliche Tor hinaus und brachte mich auf dem Weg außen herum zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet ist. Und siehe, da floss von der rechten Seite des Tores das Wasser heraus. Während nun der Mann mit der Messrute in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser. Und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. Und er maß noch 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser, da ging mir das Wasser bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und führte mich hinüber, da ging mir das Wasser bis an die Lenden. Als er aber noch 1000 Ellen maß, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Da sprach er zu mir, hast du das gesehen, Menschensohn? Und er führte mich und brachte mich wieder an das Ufer des Stromes zurück. Als ich nun zurückkehrte, siehe, da standen auf dieser und jener Seite am Ufer des Stromes sehr viele Bäume. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Arava und mündet ins Meer, und zwar ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser gesund. Es ist ja wirklich tot, lebt nichts drin. Es gibt so Quellen in der Nähe, jetzt haben wir gefunden, aber das, wo das Wasser diesen hohen Mineralgehalt hat, kann kein Fisch oder sonst was leben. Aber dann wird es gesund, und alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin diese fließenden Wasser kommen, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, sehr viele, weil dieses Wasser dorthin kommt, und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Sprung kommt. Und es wird noch eins draufgesetzt, was das Tote Meer angeht. Wer schon mal dort war, weiß, wie trostlos die Gegend ist. Jetzt steht hier, und es werden Fischer an ihm stehen, von Engedi, mit diesen Steinbockfelsen, wo David sich versteckt hat, ja. Ganz geografisch genaue Angabe. Bis in Egleien wird es Plätze zum Ausbreiten der Netze geben. Seine Fische werden sehr zahlreich sein, gleich den Fischen im großen Meer, also im Mittelmeer, nach ihrer Art. Seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund. Sie bleiben dem Salz überlassen. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir immer mehr in die Offenbarung noch hinein. Aber an diesem Strom, auf beiden Seiten seines Ufers, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Jetzt frage ich euch, wann und wie oft hat sich dieser Strom schon erfüllt und wird sie nur erfüllen? Also, wer sagt was?
Dreimal.
Wann?
Dreimal.
Dreimal. Das würde ich auch sagen, ja, sehr gut. Und wann? Wann erfüllt sich symbolisch, geistlich hat sich erfüllt? Vorsicht, wann war das?
In meinem Herzen.
Im Leibe Jesu. Und das zweite Mal im tausendjährigen Reich und das dritte Mal im himmlischen Jerusalem. Das werde ich jetzt euch auch noch erklären. In Johannes Evangelium Kapitel 7 lesen wir, dass der Herr Jesus zum Laubhüttenfest nach Jerusalem hinaufgezogen ist. Die Laubhütten hat man gebaut in Erinnerung des Auszugs aus Ägypten, die Sukkot. Und auf dem Höhepunkt dieses Festes wird Wasser aus den Heilsbrunnen geschöpft. Und dann tritt Jesus auf. Und das lesen wir in Johannes 7, ab Vers 37. Am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So wie aus dem Tempel lebendiges, lebendig machendes Wasser fließt. Und das wird hier aufgegriffen, der Heilige Geist. Das ist die erste Erfüllungsstufe. Es gibt Gemeinderichtungen, die beschränken ihre Auslegung jetzt auf diese Stufe. Und sagen, das ist auch, was in Hesekiel 47 steht, ist nur dieser Heilige Geist in mir. Ja? Ich habe einen meiner besten Freunde mal gehabt, er war in so einer Gemeinde, geht jetzt in die Gemeinde Gottes, die haben diese Sicht leider so beschränkte oder verengte Sicht, so will ich sagen, was man nicht falsch versteht, ich schätze ihn sehr, ist sehr intelligent, aber irgendwie so fixiert auf diese eine Erfüllungsstufe. Und er hat gesagt, ja, das hat sich alles erfüllt am Laubhüttenfest. Der Heilige Geist, dann wurde vorausgesagt, und heute der Gemeinde strömt der Heilige Geist, das ist der Strom aus dem Tempel. So legen die es aus, also rein symbolisch. Und dann habe ich gesagt, aber guck mal, wieso steht denn dann hier, dass da noch Salzlachen sind außenrum, wenn da, und warum stehen da Fischer mit ihren Netzen in Engedi? Ist Engedi auch in deinem Herzen, der Heilige Geist? Nein, ist alles symbolisch, aber wie kannst du es deuten, Engedi? Naja, das weiß ich auch nicht, hat er dann zugeben müssen. Also ihr merkt, versteht ihr, mehrere Erfüllungsstufen. Ich war richtig verzweifelt. Gott konnte ihm die Augen in dem Moment nicht öffnen, ich sowieso auch nicht. Und da saßen wir mit der gleichen Bibel, aber einfach verblendet für diese weiteren Erfüllungsstufen. Und deshalb ist mir das Thema auch so wichtig. Ist einer der Gründe, warum ich das Thema gewählt habe. Ja, ich habe da einen guten Freund verloren, nur wegen solchen Bibelauslegungen, die dann spalten, statt zu verbinden. In unguter Weise spalten. Und wenn wir das jetzt hier lesen, so wie es wörtlich steht, und immer erst den Wortsinn ernst nehmen, bevor man in eine symbolische Deutungsstufe geht. Ja, der Heilige Geist, Laubhüttenfest, ist eine Erfüllung, aber nur eine Teilerfüllung. Aber dann wird wirklich ein Tempel wieder gebaut werden und wird wirklich Wasser hinausströmen. Das ganze Kapitel Hesekiel 40 folgende wären überflüssig, wenn nicht ein zukünftiger Tempel da wäre für Israel. Wir haben ja am Anfang auch gesprochen über Israel. Ja, es muss wieder entstehen. Israel hat wieder die Bedeutung, da wird wieder ein Tempel stehen. Keine Ersatztheologie. Und da werden Fischer stehen. Und das Meer wird gesund, Fische werden darin schwimmen. Ganz wörtlich, geografische, genaue Angaben. En Eglayim, En Gedi, ich war schon ein paar Mal dort, kann man alles angucken, ist direkt am Toten Meer. So wie auch Qumran und so, ist alles in der Gegend. Ja, das ist dann die zweite Erfüllungsstufe, praktisch der Tempel im tausendjährigen Reich. Das Tote Meer erinnert ja an den Untergang von Sodom und Gomorra als Folge der Sünde. Aber wenn die Folgen der Sünde beseitigt sind, dann wird alles durch den Lebensstrom gesunden. Durch den Heiligen Geist in unserem Herzen, wenn wir Kinder Gottes sind, aber sogar geografisch in der Landschaft wird Gott seinen Heilsstrom aussenden in dieses Land, in die Jordanebene hinein und es wird gesunden. In Sahaja steht ja, dass wenn der Messias seinen Fuß auf den Ölberg setzt, wenn der Herr wiederkommt, dass der sich spalten wird und es wird dieser Strom in beide Richtungen fließen, auch zum Mittelmeer, aber eben auch zum Toten Meer. Sehr interessante Stelle, ja, Sahaja 12 bis 14. Ja, aber dann hat es noch eine dritte Erfüllungsstufe. Das ist jetzt wirklich der letzte Punkt heute für heute Abend. Welche Stufe ist das? Hab schon angedeutet. Im himmlischen Jerusalem. Wir haben doch gehört, Hesekiel 47, ab Vers 12. Da steht es. Aber an diesem Strom auf beiden Seiten, Hesekiel 47, ab Vers 12, ja, an diesem Strom auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Das heißt, es ist ewig, wird nicht verwelken, gar nicht, nie mehr. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Das Wort Heilmittel darf man nicht falsch verstehen. Es steht hier für ewige Gesundheit, dass keine Krankheit mehr sein wird, kein Tod, kein Leiden. Ja, und das wird sein in der himmlischen Herrlichkeit. Und deshalb lese ich abschließend diese Verse aus Offenbarung, diese wunderbaren Verse aus Offenbarung, Kapitel 22. Ja. Sascha hat schon aufgeschlagen, muss noch blättern. Da steht ab Vers 1, und das lese ich jetzt einfach nur noch vor, und dann sagen wir Amen. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes. Ja? Gott selber ist der Tempel dann. Da steht dann kein Tempel mehr mit diesem Wasser, sondern Gott ist der Tempel. Ausging vom Thron Gottes und des Lammes, Jesus Christus. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens. Jetzt ist er wieder da, der Baum des Lebens aus dem Paradies. Ewiges Leben, der 12-mal Früchte trägt. Alle Monate, merkt ihr? Hesekiel 47, Offenbarung 22, eine wunderbare Einheit. Und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Wörtliches Zitat aus Hesekiel. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Nicht mehr das Malzeichen des Antichristen, sondern der Name des Herrn Jesus. Ja, das ist der Unterschied zu den Verlorenen. Also nicht mehr, ist falsch gesagt. Nicht, die einen haben das Malzeichen des Tieres und die anderen haben dann den Namen des Herrn auf ihren Stirnen, die Geretteten. Und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Merkt ihr etwas? So wie am Anfang Gott das Licht schuf, bevor er die Himmelskörper schuf, so werden auch hier keine Himmelskörper mehr sein, sondern Gott selber ist wieder das Licht. Es ist wie so ein Kreis, ja, der sich jetzt schließt, von der Erschaffung bis zur Vollendung. Das großartige Geheimnis Gottes. Aber es ist uns offenbart in der Heiligen Schrift. Wir wollen den Herrn anbeten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Allmächtiger, heiliger Gott, wir beten dich an, der du uns das geschenkt hast, das ewige Leben, durch das lebendige Wasser, das aus dem Heiligtum fließt. Ja, es ist jetzt das Opfer deines Sohnes Jesus Christus, wo er sein Blut vergossen hat am Kreuz auf Golgatha zur Sühnung unserer Sünde. Herr, wir loben und preisen dich, dass du uns reinwäschst und den Weg in den Himmel bereitet hast, alle, die dich kennen und lieben. Und sollte eine Seele hier sein, die noch nicht dein Kind ist, so rette sie, Herr, erbarme dich über diese Menschen, damit auch sie noch gerettet werden und mit uns auf dem Weg zum Himmel sind. Wir flehen dich an, sei du gnädig. Amen. Amen.